Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Ursula Mense herzlich willkommen. Inzwischen darf außer in den USA, dem Heimatmarkt des US-Flugzeugbauers Boeing, die 737 MAX 8 kaum noch irgendwo fliegen. Seit dem tragischen Absturz einer äthiopischen Maschine dieses Typs am Wochenende haben immer mehr Länder ihren Luftraum für Maschinen dieses Typs gesperrt. Offenbar misstrauen sie dem Modell und auch den Beteuerungen Boeings, die Flugzeuge seien nach wie vor flugtauglich. Was heißt das für den Flugzeugbauer? Darüber wollen wir gleich an der Börse reden. Zunächst aber nach Wolfsburg, wo heute den bereits bekannten Ankündigungen über Stellenstreichungen Zahlen folgten. Der Volkswagen-Konzern will bei seiner Kernmarke VW Pkw in den nächsten 5 Jahren zusätzlich 5.000 bis 7.000 Stellen streichen. Bereits im Herbst 2016 hatte das Unternehmen mit der Arbeitnehmerseite sein großes Sparprogramm verabredet, das bis Ende 2020 läuft. Es sieht weltweit den Abbau von 30.000 Stellen vor, 23.000 davon in Deutschland. Mit dem verschärften Sparkurs will VW nun die Investitionen in die Elektromobilität stemmen. Mehr dazu hat Alexander Budde.
Nun ist es offiziell. Die Kernmarke Volkswagen will über die bestehende Sparrunde hinaus in den nächsten 5 Jahren noch einmal 7.000 Stellen in der Verwaltung streichen und damit von 2023 an eine Gewinnverbesserung von 5,9 Milliarden Euro jährlich erzielen. Der Stellenabbau wird vor allem den Konzernsitz Wolfsburg treffen. Volkswagen investiert rund 4,5 Milliarden Euro in die Digitalisierung von Verwaltungsprozessen. Das ermögliche personelle Einsparungen in Bereichen, die heute noch stark von analogen Routineaufgaben geprägt sind, erläutert Ralf Brandstätter. Und der für das Tagesgeschäft zuständige Vorstand versichert:
Wir werden den Wandel gemeinsam mit den Arbeitnehmervertretern gestalten. Nicht zuletzt haben wir gemeinsam das gleiche Zielbild von Volkswagen. Volkswagen soll effizienter, agiler und gerade in der Verwaltung als Arbeitgeber attraktiv und modern sein.
Betriebsbedingte Kündigungen sind für die Stammbelegschaft bis 2025 ausgeschlossen, sagt Personalvorstand Gunnar Kilian. Die Stellen sollen beim freiwilligen Ausscheiden von Mitarbeitern mit Altersteilzeitverträgen nicht neu besetzt werden.
Wir haben auch grundsätzlich darüber gesprochen, dass Volkswagen in der aus unserer Sicht glücklichen Sicht ist, dass die eigentlich geburtenstarken Jahrgänge jetzt erst kommen. Das heißt, in den nächsten 3 Jahrgängen, den Jahrgängen 62, 63 und 64, haben wir ein Potenzial von rund 11.000 Beschäftigten, die die Altersteilzeit in Anspruch nehmen können.
Der VW-Betriebsrat möchte die Altersteilzeitangebote nicht nur auf die Verwaltung begrenzen, sondern fordert diese auch für die Mitarbeiter in der Produktion. Bei Volkswagen werden nur Arbeitsplätze abgebaut, wenn die Tätigkeit dahinter tatsächlich wegfällt, stellt Konzernbetriebsrat Bernd Osterloh in einer schriftlichen Erklärung klar. Einer Fremdvergabe werde die Arbeitnehmerseite niemals zustimmen. 2016 haben beide Seiten bereits ein Reformprogramm vereinbart. Neben der Auslichtung der Modellvielfalt regelt es auch die Arbeitsteilung der heimischen Produktionsstandorte. Laut Zukunftspakt gehen allein in Deutschland 23.000 Stellen verloren, unterm Strich 14.000, weil zugleich in Zukunftsbereichen wie der Softwareentwicklung neue Arbeitsplätze entstehen. Der Pakt sei auf gutem Wege, so der Vorstand heute, aber nicht ausreichend, denn Europas größter Autobauer hat sein Renditeziel klar verfehlt. Vor allem die Probleme bei der Umstellung auf das neue Abgastestverfahren WLTP haben Bremsspuren in der Bilanz hinterlassen. Einbußen, die sich der Konzern angesichts des enormen Kostendrucks durch den Wandel hin zum autonomen Fahren und zur Elektromobilität eigentlich nicht leisten konnte. Im Herbst soll das erste Modell der neuen vollelektrischen ID-Familie vom Band rollen.
Bis zum Jahr 2023 steckt allein die Marke Volkswagen rund 9 Milliarden Euro in ihre Elektrooffensive. Unser Ziel ist es, bis 2025 die weltweite Nummer 1 in der Elektromobilität zu werden.
Und bis dahin mehr als 1 Million Elektrofahrzeuge pro Jahr verkaufen, sagt CEO Brandstätter.
VW will bis zu 7.000 Stellen streichen, Alexander Bude berichtete. Und damit an die Börse nach Frankfurt am Main und zu meinem Kollegen Jan Plate. Die Geschäftszahlen gestern sind nicht so gut angekommen. Heute nun die bezifferten Stellenstreichungen. Wie reagieren VW-Papiere darauf?
Ja, es soll gespart werden. und dementsprechend geht es heute für die Volkswagen-Aktie nach oben. Sie verteuert sich um etwas mehr als 1% und damit läuft die VW-Aktie heute besser als die von BMW oder Daimler. Die Papiere von BMW oder Daimler, die steigen um jeweils rund 0,5%.
Seit Tagen beschäftigt uns das tragische Flugzeugunglück nahe Addis Abeba, der Boeing-Maschine 737 MAX 8. Inzwischen haben viele Länder, hat auch Europa, seinen Luftraum dicht gemacht für diese Flugzeuge. Der Druck auf den Hersteller wird damit immer größer, nicht nur das offenbar dringend notwendige Software-Update endlich bereitzustellen, sondern vielleicht auch das Flugzeug ganz aus dem Verkehr zu ziehen. Boeing und die Zukunft der 737 MAX 8, heute unser Thema im Börsengespräch.
Ja, und das Börsengespräch mit Stefan Schöppner von der Commerzbank. Das Gespräch habe ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet und wollte zunächst wissen, nach dem ersten Absturz wurde versprochen, Mängel zu beseitigen. Das hat sich anscheinend verzögert. Die Piloten sollten geschult werden und jetzt eben ein neuer Absturz. Das stärkt nicht gerade das Vertrauen, beziehungsweise ist eben die Frage, wie groß ist der Image-Schaden für Boeing?
Wie soll man Image-Schaden bemessen? Das ist schwierig zu definieren, aber der ist schon erheblich im Moment. Aber es gibt ja nur zwei Flugzeuge in dieser Größenklasse, die im Markt verfügbar sind.
Anders als die amerikanische Luftbehörde wird ja in vielen Ländern sehr viel vorsichtiger reagiert, der Luftraum gesperrt. Sind die anderen Länder zu vorsichtig gegenüber Boeing?
Die sind diesmal vorsichtiger gegenüber Boeing und vertrauen vielleicht nicht so genau der amerikanischen Flugaufsichtsbehörde. Das war in der Vergangenheit immer anders. Dieses Mal ist es nicht so.
Es ist ja von Boeing versprochen worden, Software-Updates zu machen. Ist es für Menschen nicht gefühlt sozusagen ein bisschen was anderes, in ein Auto mit Software-Update zu steigen oder in ein Flugzeug mit Software-Update zu steigen?
Also ich persönlich sehe da wenig Unterschiede. Bei dem Auto ist das noch nicht so in das Gemüt der Menschen angekommen, dass das auch immer stärker gesteuert wird von Software. Und wenn wir jetzt im Hinblick auf die Zukunft an autonomes Fahren denken, muss man sich da eben auch drauf verlassen können.
Boeing und dieses Modell 737 MAX 8, wird das Modell vielleicht vom Markt genommen oder was wird aus diesem Modell in der Zukunft?
Das glaube ich überhaupt nicht. Das Modell ist das Brot- und Butterflugzeug von Boeing, ist in den Stückzahlen ganz wesentlich für die Auslieferung, auch für die Erträge des Konzerns. Ich gehe davon aus, dass jetzt mit geballter Kraft eben an der Software gearbeitet wird und dass dann in einigen Wochen Boeing eine Lösung präsentieren wird und dann die Auslieferung für dieses relativ neue Modell wieder starten.
Der Billigflieger Norwegian Air will wegen des Flugverbotes Schadenersatz für Einnahmeausfälle oder auch für höhere Kosten. Wie sehr können Schadensersatzforderungen nicht nur von Norwegian Boeing belasten?
Natürlich werden Schadensersatzforderungen Boeing belasten, aber der Konzern ist so stark, hat so eine gute Kassenlage, dass er das dann verkraften kann. Und diese Schadensersatzforderungen betreffen ja die bisher ausgelieferten Flugzeuge und das sind noch nicht so viele.
Wie sehr wird der europäische Konkurrent Airbus von der Boeing-Misere profitieren können?
Man könnte das denken, dass er profitieren kann, aber leider oder kann er das nicht, weil beide Hersteller haben die Auftragsbücher so voll, dass sie eigentlich kurzfristig gar keine zusätzlichen Aufträge annehmen können, sondern neue Aufträge, die vielleicht bei Airbus dann reinkommen, können eh erst in Jahren abgearbeitet werden. Deswegen wirkt sich das kurzfristig bei Airbus praktisch nicht aus.
Was bedeutet der Boeing-Fall jetzt nicht nur für die Hersteller, sondern für die Reisebranche zum Beispiel, also für Fluggesellschaften oder auch für Urlaubsanbieter? Könnte es negative Folgen haben?
Das kann negative Folgen haben. Allerdings sind wir jetzt noch nicht im Sommer in der Reisehauptsaison. Da hätte es ganz sicher negative Folgen, wenn Flugzeuge fehlen. Aber jetzt kann man das noch ein bisschen umorganisieren. Ich gehe einfach davon aus, dass im Sommer wieder wir uns auf den Normalbetrieb hinbewegen.
Sagt Stefan Schöppner von der Commerzbank.
Gut, dann schauen wir jetzt noch auf Einzelwerte. E.ON und der für die Zerschlagung vorgesehene Energiekonzern Innogy haben Geschäftszahlen vorgelegt. Wir berichten gleich noch über die Details. Vorab darum nur der Blick auf die Aktien. Wie reagieren Sie?
Ja, die Aktie von Innogy, die kann sich einigermaßen ganz gut halten. Aber für die Papiere von E.ON, da geht es doch etwas deutlicher nach unten um über 2%. Analysten zufolge hat es von Innogy eher einen schwachen Ausblick gegeben.
Auch der Sportartikelhersteller Adidas hat Geschäftszahlen Zahlen vorgelegt. Die Erwartungen waren hoch. Wurden sie erfüllt?
Na, also Experten zufolge sind die Ergebnisse für das abgelaufene Jahr in Ordnung gewesen. Aber es hat eher einen enttäuschenden Umsatzausblick für dieses Jahr gegeben. Und das mögen die Anleger nicht so sehr. Die Adidas-Aktie mit einem Minus von 2,5%.
Dann schauen wir auf den DAX. Wie hat er sich entwickelt?
Ja, die Anleger bleiben erstmal vorsichtig. Der DAX kaum verändert bei 11.526 Punkten.
Die Staatsanleihen dann bitte noch Euro und Goldkurs. Ja,
der Euro steht bei $1,1290. Dann die deutschen Staatsanleihen sind heute gefragt. Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen geht dementsprechend zurück, beziehungsweise ist wieder leicht ins Minus gerutscht. Die durchschnittliche Rendite liegt bei minus 0,01%. Und der Goldpreis kann deutlicher zulegen um $10. Der Goldpreis bei rund $1,307.
Börseninformationen von Jan Plate. Danke nach Frankfurt am Main. Steigende Gewinne und eine höhere Dividende. Darüber freuen sich Anleger im Allgemeinen. Genau das hat der Energiekonzern E.ON vor der geplanten Übernahme der RWE-Tochter Innogy in Aussicht gestellt. Dass man künftig mit dem Erzrivalen von einst RWE gemeinsame Sache macht und Innogy zerschlagen wird, hatte E.ON genau vor einem Jahr völlig überraschend angekündigt. Eine Fusion, die Konzernchef Johannes Theissen tatsächlich im Plan sieht, obwohl die EU-Kommission skeptisch ist. Heute legte der Konzern Zahlen vor. Jörg Marksteiner war dabei.
Nein, so richtig spannend wird es heute nicht, sagte E.ON-Chef Johannes Theissen gleich zu Beginn. Jedenfalls nicht so spannend wie im vergangenen Jahr.
Ziemlich genau vor einem Jahr haben wir Ihnen gegenüber der Messe ja unsere Vereinbarung mit RWE, die bis dato vielleicht spannendste Transaktion in der europäischen Energiewirtschaft, angekündigt.
Und die hatte es in sich. Ausgerechnet die langjährigen Erzrivalen E.ON und RWE wollen gemeinsame Sache machen. Für die Energiebranche ist das ungefähr so, als hätten die Fußballclubs Schalke und Dortmund angekündigt, künftig zusammenzuarbeiten. Doch RWE und E.ON wollen tatsächlich Geschäftsbereiche, Aktien und tausende Mitarbeiter tauschen und sich bei den Geschäften aus dem Weg gehen. Jeder konzentriert sich künftig auf eigene Bereiche und dafür wird die RWE-Tochter Innogy mit 40.000 Mitarbeitern unter beiden Firmen aufgeteilt. Das ist der Plan. Allerdings müssen die Wettbewerbshüter der EU-Kommission diesem komplexen Milliardendeal noch zustimmen. Dass sein Konzern mit der Übernahme aller Kundenverträge und Gas- und Stromnetze von Innogy dann hierzulande auf 15 Millionen Kunden kommt und damit viel zu mächtig wird, das sieht er nicht. Er verteidigte die Übernahmepläne und sagte, der Wettbewerb sei auch in Deutschland in keinster Weise gefährdet.
Rund 1200 Anbieter gibt es allein in Deutschland. Machen Sie gerne den Test. Geben Sie auf einem beliebigen der Vergleichsportale eine beliebige Postleitzahl ein, dann sehen Sie sehr, sehr, sehr viele Anbieter mit ganz verschiedenen unterschiedlichen Angeboten für Strom und Gas.
Beim Strom würde E.ON nach der Übernahme auf einen Marktanteil von 20% kommen. Deshalb rechnet er hierzulande nicht mit Auflagen.
Ich finde es sehr bemerkenswert, dass Kritik bisher kaum von privaten oder industriellen Kunden, Verbraucherschützern oder Wettbewerbsexperten kam. Die Kritik kommt von Wettbewerbern.
Wie dem Ökostromanbieter Lichtblick, der vehement gegen das Geschäft der Energieriesen protestiert hatte. Den Protest aufgegeben, weil die Zerschlagung wohl eh nicht mehr zu verhindern ist, hat der einstige Wettbewerber Innogy. Doch dort können viele Mitarbeiter noch immer nicht glauben, dass ihre gerade erst begonnene Geschichte als junge, innovative Tochter des eher als behäbig geltenden Multis RWE nach nicht einmal 3 Jahren schon wieder zu Ende sein soll.
Eine neue Marke, sehr bunt, eine neue Welt, das war Aufbruchsstimmung pur bei den Mitarbeitern. Und deswegen war schon der Schock für die Mitarbeiter sehr groß, als dann jemand kam.
Sagte heute Innogy-Chef Uwe Tigges bei der wohl letzten Bilanzvorlage vor der absehbaren Zerschlagung. Tigges war in die Übernahmepläne nicht eingeweiht und wurde genauso überrascht wie seine 40.000 Mitarbeiter.
Wir hatten eine Perspektive, wir hatten eine Idee und durch eine solche Ankündigung sind sie ja nicht im, wie man immer so schön im Englischen sagt, nicht im Driver's Seat, also nicht der Gestalter, sondern die werden gestaltet.
Dazu gehört auch, dass nicht alle 40.000 Innogy-Mitarbeiter zu E.ON wechseln werden. In dem Gemeinschaftsunternehmen werden 5.000 Stellen gestrichen. Das hat E.ON-Chef Johannes Theissen heute noch einmal bekräftigt.
Es ist bei uns eine bewährte und gute Tradition, wesentliche Veränderungen in enger Abstimmung und wenn möglich im Einvernehmen mit der Mitbestimmung und immer sozialverträglich zu gestalten.
Die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern liefen konstruktiv. Im Sommer soll die Auswahl beginnen.
Jörg Marksteiner berichtete. Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz hat rund 30.000 Mitglieder. Damit ist sie die größte deutsche Aktionärsvereinigung. Zu ihren Aufgaben gehört es beispielsweise, regelmäßig und vor allem genau nachzusehen, welches Unternehmen denn in der Vergangenheit zu den großen Kapitalvernichtern gehört hat. Die Rangliste umfasst 50 börsennotierte Unternehmen und gewichtet die Wertentwicklung von Aktien in bestimmten Abständen. Dabei werden auch die Dividendenzahlungen berücksichtigt. Heute hat die DSW ihre neue Liste vorgestellt und Mischa Erhardt hat sich angehört, wer dieses Mal wie abgeschnitten hat.
Mologen ist bestimmt nicht jedem ein Begriff. Das ändert sich nun, denn das biopharmazeutische Börsenunternehmen steht an Platz 1 der Schwarzliste der größten Kapitalvernichter.
Ja, so Winner ist die Mologen AG aus Berlin, ein Unternehmen, was ein hehres Ziel hat, nämlich die Welt zu verbessern, Krankheiten zu bekämpfen. Da geht es um Immunstärke. Aber die Aktie ist überhaupt nicht stark, im Gegenteil, da wurde sehr viel Geld verbrannt. Und man muss sagen, wer so hohe Verluste, nämlich plus minus alles, eingefahren hat, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass das nochmal auf den Grünzweig kommt.
Sagt Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, kurz DSW. In den letzten 5 Jahren liegt der Verlust der Mologen-Aktien bei fast 97%, im vergangenen Jahr waren es 85%. Irreführende Erfolgsmeldungen bei der Krebsforschung und ein Machtkampf unter Großinvestoren haben die Aktien in den Keller rauschen lassen. Der durch einen Bilanzskandal angeschlagene Möbelhersteller Steinhoff findet sich noch immer ganz vorne in der Liste, nämlich auf Platz 2. Unter die ersten 10 der Schwarzliste sind im vergangenen Jahr die beiden Modekonzerne Tom Taylor und Gary Weber neu dazugekommen.
Die Modebranche ist so im Umbruch und da gibt es einfach auch starke Verlierer. Warum gibt es Verlierer? Weil es gibt den Luxusbereich Louis Vuitton, da wird sehr viel Geld verdient. Es gibt den Billigbereich mit Primark oder H&M, da wird auch noch Geld verdient. Aber in der Mitte, die Mitte bricht weg und Gary Weber und Tom Taylor sind in der Mitte und deswegen haben die so Probleme.
So musste Gary Weber im Januar einen Insolvenzantrag stellen. Sind das an der Börse noch kleinere oder mittelschwere Konzerne, gehören auch Großkonzerne zu den 50 größten Kapitalvernichtern. Bayer etwa hat sich durch die Monsanto-Übernahme hohe Risiken eingekauft, Platz 34. Die Commerzbank belegt den 25. Platz und die Deutsche Bank liegt sogar auf Rang 10 der Wertvernichter. Allein im vergangenen Jahr hat die Deutsche Bank-Aktie noch einmal 56% verloren. In Berlin hält man es offensichtlich im Bundesfinanzministerium für eine gute Idee, wenn Commerzbank und Deutsche Bank fusionieren würden. DSW-Aktionärsschützer Klaus Nieding sieht das anders.
Ich halte diese Fusionsidee für wirtschaftlich völlig unsinnig. Es würde ja kein internationaler Champion entstehen durch diese Fusion, sondern es würde nach wie vor nur ein nationaler Champion bleiben. Beide Banken zusammen wären nach wie vor viel zu klein. Und der Einzige, der die Zeche zu bezahlen hat, sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Denn 150.000 Beschäftigte braucht eine solche Bank hinterher nicht. Und dass ein sozialdemokratischer Bundesfinanzminister sich für so ein Programm hergibt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz vertritt die Interessen von Aktionären und besucht deswegen die Hauptversammlungen der Börsenkonzerne, um ihren Forderungen Gehör zu verschaffen. In diesem Jahr werden sie beispielsweise bei Wirecard nachfragen, ob das Unternehmen nicht viel früher von einem Verdacht gegen Mitarbeiter in Singapur hätte warnen sollen. Denn in Folge sind die Papiere des Zahlungsdienstleisters in schwere Turbulenzen geraten. Auch an die Autohersteller wie Volkswagen und Daimler hat die DSW wegen des Dieselskandals einige kritische Fragen.
Soweit Mischa Erhardt. Nach der erneuten Ablehnung des EU-Ausstiegsvertrags im britischen Parlament hat die Regierung in London Maßnahmen für den Fall eines ungeregelten Brexit vorgelegt. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Eva Barner.
Demnach sollen weiterhin 82% aller Importe aus der EU ohne Zölle nach Großbritannien eingeführt werden können. Zugleich sollen mehr Waren, die aus anderen Teilen der Welt auf die Insel geliefert werden, von Zöllen befreit werden für einen befristeten Zeitraum. Unter dem Strich soll dadurch der Anteil der zollbefreiten Importe auf 87% steigen. Damit sollen die Auswirkungen von befürchteten Preissteigerungen für die britischen Verbraucher abgefangen werden. Heute wird das britische Parlament über einen ungeregelten Brexit abstimmen. Eine Ablehnung gilt als sicher, auf die auch Wirtschaftsminister Peter Altmaier hofft, wie er auf der Handwerksmesse in München sagte.
Ich sehe heute die große Chance, dass es im Unterhaus eine breite Mehrheit gibt gegen einen ungeregelten sogenannten No-Deal-Brexit, der alle in Europa in Mitleidenschaft ziehen würde. Wenn es dazu kommt, dann gibt es die Chance, dass in den nächsten Tagen Schritt für Schritt Klarheit darüber geschaffen wird, dass es in den nächsten Monaten nicht zu solch unerfreulichen Ereignissen kommt. Das wäre ganz wichtig für die Rahmenbedingungen der Wirtschaft insgesamt und natürlich auch für das Handwerk.
Die Wirtschaft in Deutschland wird in diesem Jahr nach Einschätzung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft deutlich langsamer wachsen. Die Ökonomen senken ihre Prognose von 1,8 auf 1,0%. Zuvor hatten bereits die OECD, die Bundesregierung und andere Ökonomen ihre Prognosen nach unten korrigiert. Obwohl die Konjunkturaussichten schlechter werden, verschärft sich der Fachkräftemangel weiter aus Sicht der Wirtschaft. 49% der Unternehmen haben Probleme, offene Stellen zu besetzen, wie aus einem Arbeitsmarktreport des Deutschen Industrie- und Handelskammertages hervorgeht. Besonders stark betroffen sei die Bauwirtschaft. Zunehmende Engpässe gäbe es auch im Werkzeugmaschinenbau sowie in der Elektrotechnik. In Deutschland sind 2019 so wenige Unternehmen pleite gegangen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Gut 19.300 Firmen und damit knapp 4% weniger als 2018 mussten wegen Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit Insolvenz anmelden. Das teilte das Statistische Bundesamt mit.
Eva Bahner, vielen Dank. Die Wirtschaftskommentare beschäftigen sich heute ebenfalls mit VW und mit Boeing. Volkswagen innerhalb von 10 Jahren zum Marktführer bei Elektroautos zu machen, das sei hoch gepokert, so ihr Tenor.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schreibt, jetzt sollen es 22 Millionen Elektroautos sein, die VW in den nächsten 10 Jahren auf der Basis seiner neuen Elektroplattformen verkaufen will. Mit der Wette auf die Zukunft von Volkswagen setzt dies mit dem Elektroauto alles auf eine Karte. China ist dabei der Führungsmarkt. In Deutschland wünscht sich der Manager mehr Hilfe der Politik mit der Ladeinfrastruktur und bringt gerne auch steuerliche Subventionen für das Elektroauto ins Gespräch. Zur Wahrheit der neuen Strategie von VW gehört auch, dass sich Elektroautos mit weniger Aufwand und weniger Menschen produzieren lassen als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Die Neue Osnabrücker Zeitung betont, dass der Umbau beim Tanker Volkswagen schmerzhaft werden wird, zeigt der neue Streit zwischen Dies und dem mächtigen VW-Betriebsratschef Osterloh. Die beiden hatten sich erst vor gut 2 Jahren auf einen Zukunftspakt geeinigt, mit dem allein in Deutschland etwa 14.000 Stellen wegfallen sollen. Nun legt Dies nach. Er fordert mehr Arbeitsplatzabbau ein, um Beinfreiheit für den Konzernumbau zu bekommen. Nach dem Flugverbot für Boeing-Maschinen des Typs 737 MAX 8 in vielen Ländern, darunter auch Deutschland, wird es für den US-Flugzeugbauer ernst, glaubt die Nordwestzeitung aus Oldenburg. Es geht um weit mehr als nur ein angeschlagenes Image. Die Turbulenzen rund um die 737 MAX 8 könnten Boeing auch wirtschaftlich ins Trudeln bringen. Mehr als 350 Maschinen sind bereits ausgeliefert. Für mehrere tausend liegen Bestellungen vor. Dass Boeing auf der Sicherheit der Baureihe beharrt, ist vor diesem Hintergrund nachvollziehbar. Um das Vertrauen bei Airlines, Behörden und Kunden zurückzugewinnen, dürften solche Worte aber ebenso wenig ausreichen wie die angekündigten Software-Updates. Für die Süddeutsche Zeitung ist die eigentliche Lehre aus dem Desaster, dass die Industrie die Folgen von Automatisierung noch nicht ausreichend bedacht hat. Sie muss viel mehr investieren in die Schulung und alte Trainingskonzepte verwerfen. Piloten und Mechaniker müssen die komplexen Systeme besser verstehen lernen. Für alle Flugunfälle gilt, sie passieren nie wegen eines einzelnen Fehlers.
Soweit die Wirtschaftspresseschau, mit der wir uns für heute Mittag verabschieden. Mehr ab 17.05 Uhr in Wirtschaft und Gesellschaft. Deutschland heute nach den Nachrichten berichtet unter anderem über einen Schotten, der in Brexit-Zeiten um sein Bürgermeisteramt in Schleswig-Holstein fürchtet. Außerdem VWs Stellenabbau, was das für die niedersächsischen Standorte bedeutet. Dann mit Ute Meier. Ich bin Ursula Mense. Danke für Interesse an der Wirtschaft und tschüss.